Liebe Freunde von KDV, ich möchte heute mit Ihnen über ein Thema sprechen, was mir ganz besonders auf den Nägeln brennt, was ich eigentlich für das wichtigste Thema heute überhaupt halte, nämlich Deutschland, Missionsland. Der Heilige Vater hat kürzlich, als die deutschen Bischöfe in Rom waren, wiederholt darauf hingewiesen, dass die deutsche Kirche missionarischer werden muss. Und auch abgesehen davon, dass vor einiger Zeit mal ein Hirtenwort zu diesem Thema veröffentlicht worden ist, ist es in Deutschland sehr still. Offensichtlich weiß man in Deutschland gar nicht, wie man so etwas anfangen soll, neu evangelisieren. Menschen, die fern vom Glauben sind, neu zum Glauben hinführen. Dass Deutschland Missionsland ist, das könnte man an vielen Stellen zeigen. Zum Beispiel, dass in der ehemaligen DDR, in dem heutigen Mitteldeutschland, die Christen vielleicht noch 10% ausmachen. In Berlin sind sie entschieden noch weniger, weshalb auch Kardinal Stetzinski erhebliche Anstrengungen unternimmt, auch schon in Richtung Neuevangelisation. Aber er ist einer der wenigen, die also diese Aufgabe wirklich schon ganz bewusst in Deutschland anfassen. Dort, man rechnet damit in diesem mitteldeutschen Bereich, dass vielleicht noch 10% getauft sind, 3% katholisch, 7% evangelisch. Aber auch hier bei uns im Westen stirbt die Kirche allmählich aus. Ich staune bloß immer wieder drüber, wenn ich sehe, dass unsere Bischöfe das offensichtlich noch gar nicht richtig zur Kenntnis genommen haben. Als bei uns etwa hier in der Pfarrei in Königsdorf der Weihbischof mal gewesen ist und eine volle Kirche hatte und 80 Firmlinge gefirmt worden sind, hatte ich 2 Tage später unseren kranken Pfarrer hier zu vertreten und habe den Pfingstgottesdienst gehalten und habe festgestellt, nur noch ein Drittel der Kirche war gefüllt und von den eben Gefirmten war so gut wie niemand zu sehen. Vielleicht waren 3 oder 4 am Pfingsten im Gottesdienst gewesen. Alles andere, waren weg und die meisten kommen auch nicht mehr. Unsere Gemeinden sterben aus. Wir werden, wenn es so weitergeht, in Zukunft keinen Priestermangel haben, sondern einen ganz starken Gläubigenmangel. Die meisten, die hier in der Umgebung, wo ich also Gottesdienst halte, zur Kirche gehen, das sind ältere Leute von vielleicht 50, 45, 50, 60 Jahren. Gerade die über 70-Jährigen sind erfahrungsgemäß immer noch besonders stark in der Kirche vertreten, während die jungen Familien zum Teil fast völlig fehlen, die Kinder fehlen, die Jugendlichen fehlen. Die Kinderbänke, wie hier am Ort noch mit meinen Kindern, ich war ja verheiratet, hatte 6 Kinder großgezogen. Als ich mit meinen Kindern damals zum Gottesdienst ging, da waren auf jeder Seite 4, 5, 6 Bänke dicht gefüllt mit Kindern. Diese Bänke stehen heute leer. Bestenfalls sind immer 2 Kinder, mal 3 Kinder da. Und was auch auffällig ist, dass unsere Ministranten, wenn sie keinen Ministrantendienst haben, nicht in der Kirche mehr zu finden sind. Sie kommen nur noch, wenn sie eingeteilt sind. Und wir erleben heute, vor allem über die Medien, dass der Böse dermaßen stark die Menschen beeinflusst, die Kirche madig macht, alle Glaubenspositionen untergräbt und dass so viele Leute in den Medien bereitwillig dieses Zerstörungswerk mit vorantreiben, obwohl durch diese Zerstörung ja unser Volk selber zerstört wird. Unser Volk stirbt ja aus, nicht nur die katholische Kirche. Wenn es so weitergeht, muss man ehrlich sagen, wenn Gott keine entscheidende, tiefgreifende Wendung bringt, dann hat unser Volk keine Zukunft mehr. Unser Volk wird aufhören zu existieren. Es wird eine Weile noch dann eine deutsche Minderheit in einer islamisch-türkischen Mehrheit geben und dann wird es mehr oder weniger zu Ende kommen. Gott wusste, dass eine so starke Krise über die Kirche hereinbricht. Und deswegen hat er sehr früh angefangen, neue Bewegungen, geistliche Bewegungen ins Leben zu rufen. Und unser heutiger Heiliger Vater ist ja ein ganz großer Freund dieser Bewegungen. Er weiß ganz genau, ohne diese Neuansätze wird die Kirche sterben, nicht nur hier in Deutschland, sondern überall. Aber während im Ausland diese Bewegungen zum Teil sehr offen aufgenommen werden und sehr gefördert werden und große Erfolge haben, ist es bei uns hier in Deutschland anders. Die Zahl derer, die sich dafür öffnen, ist gering. Und auch, ja, zum Beispiel in der charismatischen Erneuerung, der ich ja schon lange angehöre, da soll es in Europa heute etwa 11 Millionen Katholiken geben. Aber in Deutschland selber rechnen wir damit, dass es 11.000 bis 12.000 sind. Also ein minimaler Bruchteil derer, die es in Europa gibt. Der Heilige Vater hat deswegen auch bei dieser Ansprache an die deutschen Bischöfe gesagt, sie sollen voll Liebe, hat er wörtlich gesagt, voll Liebe auf diese neuen geistlichen Bewegungen zugehen, auch wenn die manchmal etwas eigenwillig seien. Denn hier würden neue Felder des Glaubens heranwachsen. Und genau über diese Felder möchte ich ja dann auch noch im Einzelnen sprechen. Für mich ist von der Geschichte her, von der Geschichte der charismatischen Erneuerung her ganz deutlich, dass sie ein Werk Gottes ist, kein Menschenwerk. Und dass wenn wir solche neuen Ansätze nicht beachten, dass wir uns schuldig machen. Ich denke da auch an das Wort, das im Johannesevangelium steht. Da heißt es, er kam in sein Haus und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Er kam zu den Seinen und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Das ist ganz schlimm. Hier will Gott uns helfen, aus dieser furchtbaren Krise rauszukommen, in der die Kirche steckt. Und wir, die wir Verantwortung tragen, wir sagen, ach nö, also das interessiert uns nicht. Wir wissen dann mit nichts anzufangen. Es geht darum, dass wir wieder begreifen, dass die Missionsmethode, mit der Jesus gearbeitet hat, dass die auch heute wieder notwendig ist. Jesus hat damit gearbeitet und die Jünger, die Apostel haben damit gearbeitet. Und der Herr hat genau gewusst, warum er zu den Aposteln sagt, sie sollen in alle Welt gehen. Aber bevor sie sich auf den Weg machen, sollen sie in der Stadt bleiben, bis sie mit der Kraft von oben erfüllt sind. Weil ohne diese Kraft von oben können sie nichts tun. Ohne mich könnt ihr nichts tun, sagt er. Und ohne diese Kraft von oben kann die Kirche nicht existieren. Der Heilige Geist ist gewissermaßen das Lebensblut der Kirche. Und wenn die Kirche diesen Heiligen Geist nicht mehr erfährt, nicht mehr bewusst aus seiner Kraft herauslebt, da kann diese Kirche nicht weiter existieren. Da wird sie krank und wir sehen ja heute an allen Ecken und Enden, wie sie kränkelt. Wie gesagt, diese Visionsmethode Jesu war, dass er voll Heiligen Geist den Glauben verkündet hat, und zwar in einer Weise, dass es viele Menschen tief getroffen hat. Wir können das hier im Evangelium nachlesen. Aber er hat eben nicht nur im Heiligen Geist gepredigt, sondern er hat auch im Heiligen Geist gewirkt. Und da sind zahllose Wunder geschehen, viele, die er geheilt hat, Blinde, Lahme, Taube, denen er die Ohren aufgetan hat. Viele Wunder sind geschehen, die Brotvermehrung und alles Mögliche, wir können es ja nachlesen. Das Schlimme ist, dass wir in Deutschland heute eine Theologie haben, oder mindestens weitgehend sie vertreten worden ist in unseren Hochschulen, wo es heißt, nein, solche Wunder gibt es nicht. Mir hat hier in diesem Raum, in dem ich jetzt spreche, hatte ich mal Besuch eines Pastoralreferenten. Und wir haben festgestellt, ich war auf dem Weg zum Diakonat damals, wir haben festgestellt, dass wir über die Wunder genau entgegengesetzt predigen. Während er sagt, dass solche Sachen nicht stattgefunden haben, habe ich den Leuten erklärt, dass sie stattgefunden haben und dass das real war, was da geschehen ist. Und in diesem Gespräch meinte er dann zu mir, hören Sie, Sie sind doch ein gebildeter Mann, wie können Sie mit naturwissenschaftlicher Kenntnis meinen, dass Jesus Wunder gewirkt hat? Das gibt's doch nicht. Der hat keine Menschen geheilt, allenfalls vielleicht Heilungen, so psychisch und hinübergehend in somatische, psychosomatische Heilungen vielleicht, aber sonst doch hat er doch keine geheilt. Das gibt's doch gar nicht. Wie gesagt, mit dieser Aussage ist natürlich all das, was jetzt an Charismen in der charismatischen Erneuerung bekannt wird, ist natürlich in Frage gestellt. Und wir erleben es ja auch heute, wenn Leute, die diese Gaben haben, zu uns nach Deutschland kommen, wenn Heilungen passieren, dass viele sich entsetzt abwenden und sagen, unmöglich, also solche Leute können wir nicht brauchen. Die vertreten ja Dinge, und diese Heilungen, von denen da die Rede ist, die kann es doch auch gar nicht geben. Das müsste man ja überhaupt erst einmal wissenschaftlich nachprüfen. Und selbst wenn sie nachgeprüft sind, selbst dann gibt es immer wieder noch Leute, die sagen, nein, im Grunde genommen gibt es sowas nicht. Diese Einstellung, dass Wunder nicht möglich sind und all das, was in der Bibel berichtet wird, eben nicht stimmen kann, das hat ja also ganze Priestergenerationen hat das ja erschüttert. Und ich sehe das auch heute noch. Ich habe auch junge Leute kennengelernt, die auf dem Weg zum Priestertum waren, die von der Hochschule wieder weggegangen sind, weil sie gesagt haben, ich will mir meinen Glauben dort nicht zerstören lassen. Und ich habe es auch in der Kindheit schon erlebt. Diese Thesen von Bultmann, der sagt, im Zeitalter der modernen Technik, wo wir Elektrizität haben und Funk und alles Mögliche, da kann man doch nicht mehr solche mittelalterliche Vorstellungen von Wundern, die haben doch hier jetzt keinen Platz mehr, und von bösen Mächten und so weiter, Überirdischen, all das gehört einer vergangenen Welt an, die ist untergegangen, in unsere Welt passt das nicht mehr. Diese Auffassung von Bultmann habe ich als Kind schon im Religionsunterricht gehört, wo wir eben auch schon einen Pfarrer hatten, der Bultmann gehört hatte und seine Thesen vertreten hat. Er hat uns gesagt, also so wie die Dinge da in der Bibel stehen, so sind die alle nicht passiert. Und das hat damals schon als Kind angefangen, meinen Glauben zu zerstören, was ja dann dazu geführt hat, dass ich so etwa ab 14 Jahren nicht mehr in die Kirche gegangen bin. Das Erstaunliche ist ja, dass der Mensch einen großen Hunger nach dem Übernatürlichen hat. Im Grunde fast jeder Mensch weiß und spürt, da gibt es unsichtbare Dinge, geheimnisvolle Dinge, und sie sind angezogen davon. Und nachdem die Kirche sagt, nee, bei uns gibt es solche Sachen nicht, wir sind Realisten, wir stellen uns auf den Boden der Tatsachen, dann laufen die Leute zu den Esoterikern, die sagen, ja, wir kennen solche Geheimnisse, bei uns könnt ihr mit sowas in Berührung kommen. Und für mich ist ja immer wieder erstaunlich, was man über die Esoterik den Leuten alles zu glauben auflegen kann, was sie alles bereit sind zu tun, während sie, wenn sie bei uns so etwas hören würden, entsetzt davonlaufen würden, sagen, unmöglich, was die da sagen. Aber weil es unter esoterischen und okkulten Vorzeichen läuft, ist es hochinteressant. Und da sind unsere Büchereien, selbst die katholischen Büchereien, stehen heute voll von solchen Büchern, die über diese Dinge berichten. Und die Leute können in Scharen kommen sie hin und versuchen, das kennenzulernen. Um nochmal auf die Geschichte der charismatischen Erneuerung zu sprechen zu kommen. Deren Anfang, der geschah ja sehr früh, und zwar mit der Schwester Elena Guerra. Das war eine ganz schlichte italienische Ordensfrau. Zunächst war sie als Kind zu Hause in ihrer eigenen Familie geblieben. Man sagte, sie sei zu schlecht zurecht. Sie könnte nicht Beruf ergreifen oder in die Welt hinausgehen. Und schließlich hat sie um sich junge Leute versammelt, hat versucht, mit ihnen über den Glauben zu sprechen, sie tiefer in den Glauben hineinzuführen. Daraus wuchs dann allmählich eine kleine, neue Ordensgemeinschaft. Und Schwester Elena war ganz beseelt von dem Gedanken, dass der Heilige Geist ganz wichtig sei in der Kirche. Und nachdem sie auch in der damaligen Kirche in Italien gemerkt hat, dass andere Dinge zu stark im Vordergrund standen, die Leidensmystik, alle möglichen Frömmigkeitsformen, aber die Frömmigkeit, die Richtung auf den Heiligen Geist, die hat sie vermisst. Und sie hat gemeint, da fehlt der Kirche etwas Wesentliches. Schon damals hat sie den Eindruck gehabt. Und sie sagt einmal, sie wünsche, dass das 20. Jahrhundert ein Jahrhundert des Heiligen Geistes werde. Also jenes Jahrhundert, was jetzt schon hinter uns liegt. Und nachdem sie darüber nachdachte, was man da in der Richtung tun könnte, hat sie angefangen, die Pfingstnovene wieder aufzugreifen. Das war ja diese berühmte Zeit zwischen Himmelfahrt und Pfingsten, als sich die Jünger mit der Gottesmutter Maria täglich im Abendmahlsaal versammelt haben, im Obergemach, und gebetet haben, weil ihnen ja der Herr die Kraft von oben verheißen hat. Und sie sind täglich zusammengekommen, man kann es in der Apostelgeschichte lesen, und haben herab den Heiligen Geist herabgefleht, dass er auf sie kommen soll. Und dann passierte an Pfingsten diese gewaltige Geistausgießung. Und Elena Guerra hat das also versucht, in der katholischen Kirche wieder heimisch zu machen. Man hatte ja eine Pfingstnovene, sowas hat es wohl, soweit ich weiß, zu der damaligen Zeit gar nicht mehr gegeben. Und schließlich kommt ihr der Gedanke, ob sie nicht an Leo den 13. schreiben soll, dem damaligen Papst, dass er die ganze Kirche anregt, um eine Neuausgießung des Heiligen Geistes zu beten. Und sie hat erst gezögert, sie dachte, ach, vielleicht mache ich mich da zu wichtig und der Papst hat so viel andere wichtigere Dinge, der kann doch auf eine kleine Ordensfrau nicht hören. Sie hat dann auch mit ihren Vertrauten drüber gesprochen und schließlich haben die sie überzeugt und haben gesagt, bitte, tu das, sprich mit dem Papst. Und nachdem sie so ermutigt worden ist, hat sie damals, das dürfte so um 1894 etwa gewesen sein, tatsächlich an den Papst geschrieben. Und da ist das Wunder geschehen, dass der Papst auf diese Schwester gehört hat, dass er tatsächlich zurückschrieb. Er schrieb ihr sogar, sie möchte doch, wenn sie weitere Eingebungen von Gott hat, ihm berichten. Und sie schrieb eben, er möchte doch das kommende Jahrhundert beginnen mit einem großen Gebet in der ganzen Kirche um eine neue Herabkunft des Heiligen Geistes. Und er möge doch bitte auch die Pfingstnovene verbreiten. Und der Papst hat beides gemacht. Er hat sogar eine Enzyklika über die Bedeutung des Heiligen Geistes damals herausgegeben, die ich selber bei meiner Doktorarbeit, ich habe ja über das 19. Jahrhundert gearbeitet, ist sie mir in die Hände gefallen. Ich habe damals schon gestaunt, was ein Papst damals alles über den Heiligen Geist zu sagen wusste. Das hatte mich interessiert. Ja, und dann war die große Enttäuschung für Leo den 13. und auch für Schwester Guerra, dass in der katholischen Kirche diese Appelle des Heiligen Vaters so wenig aufgegriffen worden sind. Dass man, aber wir kennen das ja heute auch, dass wenn von Rom was kommt, dass man zumindest in Deutschland also nicht besonders drauf hört und es nicht weiter groß beachtet. Das ist also damals offensichtlich auch auf der ganzen Welt so geschehen. Und der Papst hat aber trotzdem zu Beginn des neuen Jahrhunderts ein Heiliggeistgebet. Er hat die Pfingstsequenz feierlich gebetet mit der Bitte, dass Gott den Heiligen Geist neu ausgießen möchte. Und da ist etwas Seltsames passiert, nämlich dass genau an diesem Tag, dem ersten Tag des neuen Jahrhunderts in Amerika, in Tobago, in Texas, junge Leute, die mit ihrem freikirchlichen Pastor längere Zeit sich mit den Aussagen der Bibel über den Heiligen Geist befasst haben, sich vor ihm hinknieten und sagten, lieber Pastor, bitte leg uns doch die Hände auf und bete für uns, dass auf uns der Heilige Geist genauso herabkommt wie damals auf die Jünger. Und der Pastor hat es getan. Und da haben die tatsächlich zum ersten Mal erlebt, dass eine Neuerfüllung mit dem Heiligen Geist ihnen geschehen ist. Ich zum Beispiel, dass ihre Hände plötzlich in die Höhe gegangen sind und sie mit erhobenen Händen gebetet haben. Jene Gebetshaltung, die sich ja dann in der charismatischen Erneuerung stark verbreitet hat. Vor allem auch, dass sie in Sprachen zu beten begonnen haben und dass sie von einer solchen Freude im Heiligen Geist erfüllt waren, dass sie darüber nicht schweigen konnten, sondern das ausgebreitet haben. Und eine zweite Explosion des Heiligen Geistes hat dann wenige Jahre später in Los Angeles stattgefunden, in der sogenannten Azusa Street, wo so eine freikirchliche Gemeinde auch zusammen war, wo viele plötzlich neu vom Heiligen Geist ergriffen worden sind und all diese Dinge begonnen haben, die Charismen, dass sie die erlebt haben und auch wieder praktiziert haben, und zwar jene Charismen, die eben im ersten Korintherbrief vom Heiligen Paulus im 12. Kapitel erwähnt werden, die aber leider Gottes in der katholischen Theologie ein wirkliches Schattendasein fristen, die kaum je zitiert werden, über die kaum gesprochen wird, die auch zum Beispiel in der Liturgie nicht genannt werden, zum Beispiel bei der Firmung, da werden die alttestamentlichen Gaben des Heiligen Geistes genannt, aber den neutestamentlichen nicht. Und hier ist also wirklich etwas in Gang gekommen. Übrigens 1912, soweit ich mich erinnern kann, kam da schon der erste Botschaft nach Deutschland von diesem neuen Heiliggeistaufbruch, und zwar zur sogenannten Evangelischen Allianz, die sich damals in Kassel getroffen hat und die typisch deutsch diese Bewegung abgelehnt hat und gesagt hat, das sei nicht von oben, das sei von unten, damit wollten sie nichts zu tun haben, weswegen damals die Evangelische Kirche Deutschlands von dieser Bewegung nicht ergriffen worden ist. Erst sehr viel später ist es dann passiert. Es ist dann diese Heiliggeisterfahrung in Amerika von einer Konfession zur anderen übergegangen, vor allem in den 50er Jahren in die verschiedenen evangelischen Denominationen eingedrungen. 1967 ist dann von Deutschland ein evangelischer Geistlicher, der Pfarrer Bittlinger, nach Amerika gesandt worden. Er soll mal feststellen, was sich da drüben tut. Und ja, oder war das schon 63, glaube ich, was sich da drüben Neues tut. Und er hat also dann in die evangelische Kirche in Deutschland diesen Aufbruch mitgebracht. Und die fingen damals also schon in dieser Richtung an zu arbeiten. Katholischerseits muss man sagen, dass also das Vatikanische Konzil Johannes der 23., der ja dieses Konzil eröffnete, dass er in seinem Eingangsgebet um eine Neuausgießung des Heiligen Geistes gebeten hat. Und das war auch kein Zufall, denn Johannes der 23. kannte Elena Guerra aus dem Heiligsprechungsprozess oder Seligsprechungsprozess. Er selber hat sie selig gesprochen damals und er kannte diese ganze Geschichte. Und offensichtlich wollte er auch, dass das jetzt beginnende Konzil wirklich vom Heiligen Geist erleuchtet wird, was ja für jedes Konzil zutrifft. Es wird ja am Beginn jedes Tages neu um den Heiligen Geist gebetet, weil ohne Heiligen Geist kann ja die Kirche gar nicht arbeiten und kann sie gar nicht die Wahrheit weitergeben. Wie gesagt, im Zweiten Vatikanum gab es dann auch mal kurz einen Disput zwischen dem Kardinal Ottaviani und Kardinal Sünens. Kardinal Ottaviani hat die These vertreten, die lange Zeit auch in den anderen Konfessionen aufrechterhalten worden ist, wo man sagte, ja, damals zu Beginn der Kirche, als die Kirche so kämpfen musste um ihre Existenz, damals hat es schon diese Gaben von Gott gegeben, aber Gott hat sie wieder zurückgenommen, weil die Kirche stabilisiert war, sie brauchte sie nicht mehr und deswegen sind die wieder verschwunden und wir brauchen uns darüber weiter nicht wundern, dass es sie heute nicht mehr gibt. Aber dem Kardinal Sünens, dem hat das nicht gefallen, was Ottaviani gesagt hat. Er ist damals, hat sich zu Wort gemeldet, hat gesagt, nein, lieber Mitbruder, die Charismen hat es in der Kirche immer gegeben und die wird es auch immer geben, das ist notwendig für die Kirche, dass es sie gibt. Und durch diese Intervention und diese Auseinandersetzung sind damals tatsächlich die Charismen schon in dem 12. Kapitel des Kirchenschemas erwähnt worden, Lumen Gentium, wo es heißt, es gibt die schlichteren Charismen, es gibt die leuchtenderen und sie sind also alle mit Dank entgegenzunehmen und die Bischöfe hätten also da die Aufgabe, darüber zu wachen, dass das in der richtigen Weise geschieht. Auch an mehreren anderen Stellen sind die Charismen ausdrücklich erwähnt. Aber die katholische Kirche hat die charismatische Erneuerung hat erst später begonnen, nachdem das Konzil schon gesprochen hat. Nämlich damals, 1967, als in Amerika eine Gruppe Studenten zusammengekommen war, um einen Geburtstag zu feiern und auch so ein bisschen in Richtung Einkehrtag etwas miteinander zu unternehmen. Und da kommt eine Studentin in den Raum und spürt eine ganz starke Gegenwart Gottes. Sie übergibt dem Herrn ihr Leben und plötzlich entdeckt sie, dass sie am Boden liegt. Und eine Reihe anderer Studenten kommen und erleben dasselbe. Und viele von ihnen liegen plötzlich am Boden. Also dieses, man könnte sagen, da war schon so etwas angehendes Ruhen im Geist, schon beim ganz allerersten Anfang, wie auch immer das zustande gekommen ist. Und das, was sie erlebt haben, dieses Neuerfülltwerden mit dem Heiligen Geist und die Geistesgaben und all das, das hat sich, sie waren ja Studenten einer katholischen Universität, im Nu in den verschiedensten Universitäten Amerikas ausgebreitet. Und es sind große Gemeinschaften entstanden. Und weil die Studenten ja oft dann wieder ins Ausland oder in ihre Heimat zurückgehen, hat sich das sofort auch in weiten Breiten Amerikas ausgebreitet. Ganz schnell ging diese Sache vonstatten. Und 1971, 72 sind dann auch schon die ersten Leute aus Deutschland von dieser Bewegung ergriffen worden. Und ich selber, bei mir war das ja die Nacht vom 30. zum 31. Mai 1972, wo mir das passiert ist. Wo ich, nachdem wir 10 Tage in einer Gruppe zusammen waren und nicht recht wussten, wie uns geschieht, aber schon anfänglich so etwas wie Geistesgaben erlebt haben, da habe ich in dieser Nacht in einer Art Vision gesehen, zunächst den nächtlichen Himmel, Sternenhimmel, und in weißer Schrift hineingeschrieben, ganz groß, Schreibschrift war es, Jesus. Jesus, ganz groß stand es am Himmel. Und dann wechselte der Blick und ich sah die Erdoberfläche, und zwar gewölbt, und einen Sturmwind über die Erdoberfläche hin wehen. Und dazu wurde mir gesagt, es kommt eine große Erneuerung im Heiligen Geist, und die heißt Pfingstbewegung, und die sei ganz wichtig, und das sei jetzt meine Aufgabe, dafür zu tätig zu sein. Ich war ja damals noch Laie, ich war für die Erwachsenenbildung in der Diözese München zuständig, mein Chef war damals Kardinal Döpfner. Ich habe dann auch zunächst nicht gewusst, wie ich denn diese Aufgabe wirklich anpacken sollte. Das heißt, zunächst habe ich überhaupt nicht gewusst, um was es sich handelt. Ich weiß noch, dass ich nach dieser Nacht, die war auswärts gewesen, war bei einer Tagung, wie ich nach Hause kam, zu meiner Frau sagte, hier freudestrahlend, du, ich habe eine ganz neue Aufgabe gekriegt. Sagt meine Frau, ja, was ist denn das? Habe ich gesagt, das weiß ich auch noch nicht. War natürlich für meine Frau ein bisschen schwer zu verstehen, was das für eine Aufgabe sein sollte. 4 Wochen später habe ich dann auf seltsamen Wegen erfahren, tatsächlich diese Pfingstbewegung gibt es. Ich habe an diese Adresse, die ich bekommen habe, gleich hingeschrieben, bekam dann auch die Liste mit den ersten 30 Leuten und habe dann Schritt für Schritt erfahren, um was es sich eigentlich handelt. Und habe dann eben auch versucht, dass wir miteinander gebetet haben, dass Gebetskreise entstanden sind, Seminare stattgefunden haben. Und in späteren Jahren konnte ich also da in der Richtung eine Menge tun. Interessanterweise ist soeben, gerade dieser Tage, eine DVD erschienen, die Teile dieser Geschichte, die ich jetzt gerade erzählt habe, darstellt, wo zum Beispiel diese Studentin, die als erste damals diese Heilig-Geist-Erfahrung gemacht hat, selber zu Wort kommt, wie eine ganze Reihe Laien und Bischöfe und Priester Zeugnis geben, wie der Heilige Geist ihr ganzes Leben verändert hat, dass man mal etwas sehen und spüren kann von dieser gewaltigen Veränderung, die da passiert, wenn Menschen sich wirklich ganz für den Heiligen Geist öffnen. Und besonders schön ist auch, dass mehrere unserer Päpste, dass es da Aufnahmen in dieser DVD gibt, wo der Papst Paul VI. Dazu Stellung nimmt, dann später, zunächst sieht man sowieso vom Johannes dem 23., von der Eröffnung des Konzils sieht man ihn, dann der Paul VI., dann kommt Johannes Paul II., der wiederholt, sehr intensiv für diese Dinge sich ausgesprochen hat und auch immer wieder darauf gedrungen hat, dass die Bischöfe in aller Welt diese neue Heilig-Geist-Bewegung aufgreifen sollen. Und auch unser jetziger Papst Benedikt kommt auch zu Wort in diesem neuen DVD, wo er sich auch für die geistlichen Bewegungen ausspricht. Wie gesagt, Sie können alle diese DVD beziehen beim Sekretariat der Charismatischen Erneuerung in Karlsruhe. 76137 ist die Postleitzahl, 76137 Karlsruhe, Marienstraße 80. Der Titel heißt A New Pentecost auf Englisch oder Ein neues Pfingsten. Es ist also in 8 Sprachen erschienen, sodass hier in Europa viele und auch in den Vereinigten Staaten und Südamerika viele sie sehen und hören können. Ja, ich habe also dann auf der Deutschland-Ebene mich sehr eingesetzt, zunächst einmal für die Leben im Geist-Seminare, dass wir Seminare veranstalten, wo Menschen zu dieser Erfahrung im Heiligen Geist hingeführt werden. Dazu gehört ja ganz besonders, dass sie erstens mal ein gesundes Glaubensfundament haben. Zweitens, dass sie wissen, dass das größte Hindernis für den Empfang des und neu erfüllt werden mit dem Heiligen Geist die Sünde ist. Dass es also darauf ankommt, wirklich sich gründlich zu prüfen und eine gute, umfassende Beichte abzulegen. Wobei wir gemerkt haben, was ja heute für viele Leute noch völlig unbekannt ist, wie wichtig es ist, sich loszusagen von all diesem Esoterischen. Wir treffen ja immer wieder Leute, die also tief in die Esoterik verwickelt waren. Und wir beten mit ihnen und zeigen ihnen, dass sie sich selber lossagen müssen. Das ist sozusagen ein Teil, was mit der Tauferneuerung, wie wir sie an Ostern kennen, zusammenhängt. Da heißt es ja, widersagst du dem Bösen, ich widersage. So muss ich also auch hier widersagen, dem Reiki und dem Pendeln und Astrologie und dem Tischerlrucken und was sich eben und Wahrsagen und so weiter, all diese Dinge, in die sich die Leute heute einlassen, dass sich ganz bewusst davon absagen. Denn damit öffnen sie sich ein Stück weit für die Mächte der Finsternis. Und diese Mächte der Finsternis, die sind der eigentliche Gegner des Heiligen Geistes. Und zum Beispiel auch ein Punkt, der ganz wichtig ist, der uns immer wieder auffällt bei dieser Arbeit, wie schlimm es ist, wenn Menschen anderen nicht vergeben, wenn sie meinen, ein Recht zu haben, dem anderen die Vergebung zu verweigern. Ich habe das leider auch an vielen Stellen erfahren, dass Menschen es als ihr gutes Recht ansehen, anderen böse zu sein. Eine Frau hat mal zu mir gesagt, wenn man ihnen das angetan hätte, was man mir angetan hat, da täten sie auch nicht verzeihen. Und diese Frau war eine gute Katholikin, die jeden Sonntag in der Kirche war. Man muss sich das vorstellen. Jesus hat so deutlich in den Evangelien darüber gesprochen, noch und noch, jeder, der, was man wünschen möchte, die Heilige Schrift wirklich liest, würde erkennen, dass er das so deutlich gesagt hat. Und entsetzlich, dass so viele Menschen meinen, das nicht beachten zu brauchen. So, ja, im Vaterunser, ne? Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben. Nein, wir vergeben unseren Schuldnern nicht, aber Gott soll uns unsere Sünden vergeben. Und überhaupt muss man sagen, dass in Deutschland die Sünde ja so verbreitet ist. Es ist ja so selbstverständlich geworden, heute zu sündigen, auf allen Gebieten. Ehebruch, kein Problem. Ja, Wiederverheiratung, warum nicht? Junge Leute ziehen zusammen, leben zusammen, unverheiratet, ist doch kein Problem, kann man doch heute alles machen. Früher haben die Leute so, waren die so kleinlich, haben da was dabei gefunden. Wir sind heute großzügig und tolerant, Homosexualität, kein Problem. Wer den Wunsch hat, warum nicht? Vielleicht hat Gott ihn sogar so geschaffen und so weiter. Da ist ja zum Beispiel ganz häufige Sünde. Ja, ich gehe manchmal in die Kirche und da gehe ich natürlich auch zur Kommunion. Das steht mir doch zu, aber zur Beichte brauche ich doch nicht gehen. Habe doch sowieso keinen umgebracht. Ne? Also wir sind in einer Weise, haben uns in die Sünde eingelassen, dass der Heilige Geist uns ja verlassen muss. In einer solchen Kirche kann er doch nicht wohnen, wenn sie so bereit ist zu sündigen. Ja, da hat sich also viel Schlimmes getan. Und eine der besten Möglichkeiten heute übrigens, und das ist ja die eigentliche Aufgabe der Kirche für die Zukunft. Wir müssen die erreichen, die heute ungetauft aufwachsen oder die, die sich im Laufe ihres Lebens von der Kirche ganz weit entfernt haben. Da muss ich schon mal auf die indischen Bischöfe hinweisen, die ja zum Teil auch schon im KDV gesprochen haben. Pater Pell, Pater James und wie sie alle heißen, gibt eine ganze Reihe inzwischen. Ich habe dort Beichten gehört. Ich muss sagen, so viele Bekehrungsbeichten, wie ich dort erlebt habe, habe ich in meinem Leben selten gehört. Dass wirklich Menschen unter Tränen dem Herrn ihre Sünden bekannt haben und den Herrn um Vergebung gebeten haben für diese falschen Wege, die sie in ihrem Leben gegangen sind. Nämlich, wenn der Heilige Geist kommt, dann zeigt er uns, wenn wir es wollen, wenn wir uns mit ihm einlassen, dann zeigt er uns, was alles falsch war und wo wir falsch gehandelt haben. Und eine der besten Möglichkeiten heute, Menschen dann neu anzusprechen, ist der sogenannte Alpha-Kurs. Der ist in England entwickelt worden, zunächst im kleinen Maßstab. Man hat einfach versucht, mal Menschen anzusprechen, die sehr weit weg sind vom Glauben, sie neu zu interessieren. Es gibt ja auch auf dem Gebiet schon eine gewisse Neugier, und wenn da einige Leute kommen, dann hat man eben mit ihnen diesen Kurs angefangen. Und der umfasst in der Regel 10 Abende und ein Wochenende, in dem also um eine Neuerfüllung mit dem Heiligen Geist gebetet wird. Dieses Wochenende ist also ein Kernstück dieser Alpha-Kurse. Es ist so, die Menschen, die also so einen Weg mal mit dem Herrn gegangen sind, die sind oft so begeistert davon, dass sie das weitererzählen, dass sie sagen, Mensch, da musst du hin. Und die haben ja alle auch ungläubige Freunde und Bekannte, oft Menschen, die sehr in Not sind, die sehr verzweifelt sind. Ich kriege ja auch immer wieder solche Anrufe von so verzweifelten Menschen. Wenn die dann erleben, dass sie wirklich durch den Herrn von dieser Not befreit werden und treffen andere, die in der gleichen Notlage sind, sie gehen sofort auf die zu und sagen, Mensch, du, ich weiß was, du musst Jesus neu kennenlernen. Geh mal mit mir, ich zeige dir den Weg. Und so sind also aus diesen kleinen Anfängen in England zum Beispiel, man kann heute sehen, dass Nicky Gamble 300 bis 400 Leute in jedem Kurs hat. Und das sind nicht alte Omas vielleicht und Opas, sondern das sind weitgehend junge Leute im Alter zwischen 20 und 30 Jahren, von denen der Großteil entweder überhaupt nicht getauft ist oder kaum je viel über Jesus gehört hat. Und sie kommen und sie sind begeistert, weil sie gewissermaßen den Schatz im Acker entdecken, von dem uns Jesus im Gleichnis erzählt hat. Und wer diesen Schatz entdeckt hat, der ist bereit, auf alles andere zu verzichten, um diesen Schatz entgegennehmen zu können. Und diese Erfahrung machen die Menschen also zu Hunderten und zu Tausenden. Deswegen ist es so wichtig, dass auch wir hier in Deutschland diesen Weg aufgreifen. Und es gibt ja schon eine ganze Reihe Pfarreien, die das tun. Wir machen es zurzeit auch hier in Oberbayern. In mehreren Kursen läuft das. Und es ist ganz erstaunlich. Diese Mühe lohnt sich. Und interessant ist eines, obwohl in manchen Diözesen man meint, ach, das kommt aus der anglikanischen Kirche, also das ist was Sektiererisches, das passt nicht zu uns, haben andere Bischöfe inzwischen gemerkt, dass das eine sehr gute Möglichkeit ist, Menschen neu zum Glauben zu führen. So hat zum Beispiel Bischof Mixer in Augsburg den Mann, der für Deutschland, für die katholischen Gemeinden bestimmt ist, dass er hier diese Kurse voranbringt, den hat er jetzt hauptamtlich eingestellt. Der soll als Referent für Neuevangelisation und Alpha-Seminare in der Diözese Augsburg wirken. Und so könnte ich mir vorstellen, dass das in vielen Teilen Deutschlands geschehen kann, dass unsere Bischöfe da wirklich hauptamtliche Leute einstellen, die diese Sache den Menschen beibringen. Ich habe ja damals, wie ich nach München kam zum Aufbau der Erwachsenenbildung, habe ich ja auch angefangen, Glaubenskurse zu machen, Glaubensseminare, Wir haben auch Anstöße gegeben, dass in den Gemeinden solche Dinge aufgegriffen werden. Und wir haben erlebt, am Anfang gab es Widerstand, am Anfang gab es Zweifel. Manche machten mit, andere machten nicht mit. Aber allmählich wuchs das Interesse und es hat gar nicht lange gedauert. Dann war praktisch in der ganzen Diözese, in allen Pfarreien, Erwachsenenbildungsprogramme. Allerdings muss man dazu sagen, dass heute auch bei uns in den katholischen Pfarreien dann mehr Dinge angeboten werden, die also nicht direkt mit dem Glauben zu tun haben. Manches Gutes, manches vielleicht auch ein bisschen Zweifelhaftes, manches ein bisschen mit sehr stark feministischem Einschlag und so. Aber immerhin, es hat sich ausgebreitet. Genauso könnte diese Bewegung um sich greifen, dass wirklich viele Gemeinden anfangen, mit dieser Methode Menschen neu zum Glauben zu führen. Und jeder Neubekehrte ist für eine Pfarrei unersetzlich wichtig, weil er Feuer in die Gemeinde bringt, neue Menschen anregt, über den Glauben nachzudenken und aktiv die Evangelisation vorantreibt. Ich habe das übrigens schon vor 20, 30 Jahren, schwebte mir das so vor. Ich sagte damals schon, die zukünftigen Evangelisten in Deutschland, das sind die jungen Menschen, die heute ohne Glauben unter uns aufwachsen und die eines Tages entdecken, wie herrlich es ist, ein Kind Gottes zu sein und mit Gott in dieser innigen Liebesbeziehung leben zu dürfen, so glücklich zu werden vom Herrn und dann hinausgehen, diese Botschaft anderen Menschen, die heute so viel leiden müssen, weil sie Gott nicht kennen, anderen Menschen diese Botschaft zu bringen. Und vor dieser Aufgabe stehen wir heute wirklich. Und wenn wir sie anpacken, dann wird es uns auch gelingen, die heutige Krise zu überwinden und dass Deutschland wieder anfängt, christlich zu werden. Eines kann ich mit aller Sicherheit sagen. Ohne eine Neubesinnung auf den Heiligen Geist wird es keine Neuevangelisation geben. Und solange wir uns dagegen wehren oder meinen, ach, es geht doch auch ohne Heiligen Geist, warum brauchen wir ihn denn? Jesus hat gewusst, warum er den Jüngern sagt, bleibt in der Stadt, bis ihr mit dieser Kraft von oben erfüllt seid. Ohne sie geht nichts. Und es ist schön zu sehen, dass in anderen Städten da etwas aufgebrochen, in anderen Ländern da etwas aufgebrochen ist. Zum Beispiel sehr früh sind von Amerika indische angehende Priester oder auch Laien, die von der Charismatik in Amerika angesteckt waren, katholisch-charismatische Erneuerung, nach Indien gekommen und haben dort sofort angefangen, intensiv zu arbeiten. Und Indien hat inzwischen hunderte von Exerzitienhäusern, wobei die kleinen Häuser in der Regel etwa um die 1000 Plätze haben. 1000 Plätze, wo Leute jeweils eine Woche hinfahren, um den Glauben vertieft kennenzulernen und sich für den Heiligen Geist zu öffnen. Es gibt, glaube ich, in ganz Deutschland kein Exerzitienhaus mit 1000 Plätzen, das von Leuten dann auch angefüllt ist, dass da auch wirklich monatlich die Plätze belegt sind, jede Woche. Im Gegenteil, vielleicht haben Sie es auch schon beobachtet, ich habe es mit Schrecken bemerkt, viele unserer Exerzitienhäuser und Bildungshäuser bieten esoterische Kurse an, vor allem unter der Woche, weil sie, gläubige Christen, kriegen sie nicht zu den Programmen. Das Haus ist da, es sind die festen Kosten da, das Haus muss gefüllt werden. Jetzt kommen die Esoteriker, sagen, ja, wir bringen die Leute her. Und schon sind diese Programme in unseren eigenen Häusern. Wir haben das erlebt, dass wir bei Tagungen in der charismatischen Erneuerung, wo wir ganz deutlich gegen die Esoterik Stellung genommen haben, in den Räumen, in denen wir tagten, die Plakate hingen, die genau für diese Veranstaltungen geworben haben, wo wir sagen, die müssen wir ablehnen. Wie gesagt, diese indischen Padres, die haben in Kerala damit begonnen. Da gibt es inzwischen auch das größte Exerzitienhaus, das pro Woche zwischen 20 und 30.000, jede Woche 20 bis 30.000 Teilnehmer hat, die dort eine Woche lang Exerzitien machen. Es gibt da übrigens Videos von diesen Häusern, wo man sieht, wie zum Beispiel mit einem überfüllten Zügen die Leute kommen und mit eben solchen überfüllten Zügen dann wieder wegfahren. Schließlich noch ein Punkt, der bei uns in Deutschland ganz im Argen liegt. In weiten Strecken unseres Landes gibt es im Grunde genommen keinen Religionsunterricht mehr oder wenigstens keinen Religionsunterricht, der diesen Namen verdient. Sicher, er steht im Stundenplan, er wird abgehalten, es gibt Lehrkräfte dafür, aber eine wirkliche intensive Glaubensvermittlung, so wie jeder Getaufte den Anspruch da hat, sie zu bekommen, die findet nicht mehr statt. Und ich kann das sagen, weil ich es ja selber erlebt habe, dass ich zum Beispiel als Diakon Religionsunterricht hat geben sollen in München, 8. und 9. Klasse. Ich werde nie vergessen, ich erlebte, dass ein Mädchen aufzeigte und sagte, Herr Diakon, ich will Ihnen mal was sagen. Wir sind jetzt 8 Jahre in dieser Schule und uns hat niemand gläubig gemacht. Und Ihnen gelingt das auch nicht. Jetzt halten Sie mal mit Kindern, die einen solchen Widerstand zeigen, halten Sie mal Religionsunterricht. Damals war also dann Kardinal Ratzinger, unser Bischof, übrigens Kardinal Ratzinger hat mich geweiht. Und ich habe ihm 1980 auch diese ganze Geschichte, wie ich zum Heiligen Geist gekommen bin, habe ich ihm haarklein erzählt, mit allem, was mir damals mitgeteilt worden ist. Und er hat es sehr aufmerksam angehört. Und er hat mich dann sogar einen Teil meiner Arbeitszeit als Diakon für die charismatische Erneuerung freigestellt. Ich habe also damals dem Herrn Kardinal gesagt, Herr Kardinal, mir tun in jeder Klasse die 5 Kinder leid, die noch ansprechbar wären, die offen wären für das Religiöse und die übrigen 20 verhindern es, dass ich ihnen das geben kann, was sie bräuchten. Wir müssen, habe ich damals schon gesagt dem Kardinal, wir müssen einen außerschulischen zusätzlichen Religionsunterricht anbieten. Und ich habe damals schon vorgeschlagen, wir sollen es wie in der DDR Glaubensstunde nennen. Ich habe nämlich erlebt, wie ich in der DDR noch zu DDR-Zeiten war, dass die Kinder drüben, die katholischen Kinder, religiös viel besser unterrichtet waren wie meine eigenen Kinder hier im Westen. Die hatten keinen Schulunterricht, sondern die hatten einen freiwilligen Unterricht, wo man nachmittags zusätzlich kommen musste. Und diese Freiwilligkeit, die müssten wir heute einführen, dass in allen Orten die Kinder und wo auch die Eltern wünschen, dass die Kinder religiös unterrichtet werden, dass die wirklich eine Unterrichtung bekommen. Und diese Unterrichtung, die können sie nicht von bezahlten hauptamtlichen Kräften bekommen, die diese moderne Theologie weitergeben, die sie jetzt eben auch schon im Religionsunterricht hören, sondern da wären Leute der geistlichen Bewegungen gefragt. Und ich habe immer die Vorstellung, dass unsere Bischöfe sich aus tüchtigen Leute, die gibt es im Übrigen, tüchtige Leute aus geistlichen Bewegungen suchen, die in den Diözesen diese neue Form der religiösen Unterweisung aufbauen, und zwar in Zusammenarbeit mit Leuten aus diesen geistlichen Bewegungen. Denn da wären die Leute, die wirklich Glauben vermitteln können. Es kommt ja nicht darauf an, Theologie und gescheites Wissen zu vermitteln, sondern Glauben muss vermittelt werden, dass sie ihnen mit ihnen die Heilige Schrift lesen, dass sie ihnen diese Geschichten erzählen, dass sie ihnen sagen, was sie selber erlebt haben, was für sie die Heilige Kommunion bedeutet, was für sie der Heilige Geist bedeutet, die Zeugnis geben können. Durch Zeugnis wird Glaube weitergezeugt, nicht durch Gescheitigkeit und besonderes Daherwissen, Daherreden. Im Übrigen, es gäbe ja auch inzwischen die Religionsbücher, die man für ein solches Unternehmen bräuchte. Nämlich Weihbischof Laun in Salzburg hat diese Reihe neu rausgegeben, der aus Amerika kommt, Glauben und Leben. Und der MM Verlag in Aachen vertreibt sie. Jedermann kann diese Bücher bekommen. Als ich sie in die Hände bekam, habe ich mir gedacht, warum gibt's das jetzt erst? Warum hat es das nicht schon gegeben, als ich Religionsunterricht in der Schule gegeben habe? Endlich ein Religionsbuch, mit dem ich wirklich guten Gewissens hätte Religion unterrichten können. Wunderschöne Arbeitshefte sind dabei für die Hand der Kinder, wo die Kinder das, was mit die Eltern oder die Lehrkräfte mit ihnen durchgesprochen haben, anschließend nacharbeiten können zu Hause. Und zwar auf eine sehr schöpferische, intelligente Art, unterhaltsame Art, mit Rätseln und allem Möglichen. Warum hat es damals noch nicht gegeben? Als ich Religionsunterricht gegeben habe und mir die Religionsbücher angeschaut habe, da war ich entsetzt, weil ich musste sagen, kein Buch ist wirklich wert, dass ich damit arbeite. Das ist so dünn und das ist so schmal und so wässrig. Das hat keinen Wert, damit zu arbeiten. Wie gesagt, diese Möglichkeit gäbe es heute. Und ich darf dazu sagen, in den Freikirchen, ist es, habe ich mir sagen lassen, ganz selbstverständlich, dass die am Sonntag die sogenannte Sonntagsschule haben. Das heißt, die Eltern bringen ihre Kinder mit zum Gottesdienst und nach den anfänglichen Liedern, die man gesungen hat, gehen die Kinder mit einigen Helfern, gehen sie in das Pfarrheim und werden dort im Glauben unterrichtet. Etwas, was ganz dringend für unsere Kinder nötig wäre. Ob man das jetzt Sonntag macht oder ob man es am Werktag macht, ist ganz gleich. Ich habe das übrigens, wie ich Pfarrer war, ich habe immer die dritten Klassen gehabt, konnte in den dritten Klassen selber auf die Kommunion vorbereiten. Wenn ich dann am Ende des Schuljahres sagte, nächstes Jahr komme ich nicht mehr, da kriegt ihr einen neuen Lehrer, dann hieß es immer, ach, das ist aber schade, warum kommen sie nicht mehr? Da habe ich immer gesagt, jetzt könnt ihr zu mir kommen. Jeden Dienstagnachmittag um 3 Uhr ist Glaubensstunde, da könnt ihr zu mir kommen. Und es ist ungefähr immer ein Drittel der Kinder, die ich so in der Klasse hatte, sind gekommen. Manchmal haben sie kleine oder größere Geschwister noch mitgebracht. Und diese Nachmittage waren dermaßen lebendig. Ich kann mich erinnern, dass manchmal, wenn so ein heißer Tag war und ich müde und erschöpft war und dachte, auch heute sind die Kinder bestimmt alle beim Baden, heute kommt niemand. Dann gucke ich hinüber zum Pfarrheim, dann stehen sie wieder alle drüben. Dann bin ich müde und abgekämpft hinübergegangen. Und dann waren diese Stunden dermaßen lebendig und für mich belebend. Ich bin fröhlich und neu gekräftigt aus diesen Stunden wieder rausgegangen und eine Freude im Herzen gehabt, dass die Kinder so gut mitmachen. Die kannten ihre Bibelgeschichten. Ich habe dann auch Quiz mit ihnen gemacht und alles Mögliche, auch etwas spielerisch mit ihnen gearbeitet. Man kann so viel tun. Und wie gesagt, wir sollten diese Möglichkeit ergreifen. Jetzt zum Schluss noch der Hinweis, was kann denn jeder von uns persönlich tun, damit diese Sache der Neuevangelisation in Deutschland vorankommt? Das Wichtigste, das Allerwichtigste ist, dass wir viel beten, dass diese Neuevangelisation wirklich vorangeht. Und ich könnte mir denken, dass Sie, also dass Hunderte, Tausende, wenn mal beten, dass da wirklich etwas geschieht. Das erste Beten. Und nicht nur für Neuevangelisation. Jeder von uns in den Familien, ich einschließlich, jeder von uns hat heute Kinder, Enkelkinder, Verwandte, Angehörige, Freunde, die nicht mehr glauben. Ich sage immer wieder, lassen wir uns doch vom Herrn 3, 4, 5 Leute zeigen, die nicht mehr glauben, für die wir von dieser Stunde ab jeden Tag beten, damit sie gläubig werden. Jeden Tag beten, damit sie gläubig werden. Ich habe das einmal erlebt, da war ich in Südtirol an einem Haus, wo oft Leute aus der charismatischen Erneuerung Erholung gesucht haben. Und da sitzt eine Familie neben mir am Tisch mit kleinen Kindern. Und da sagt mir die Frau, ja, wie schön es ist, dass Sie zum Glauben gekommen sind. Und dann sagte sie noch, stellen Sie sich vor, die nächsten Tage kommt meine Cousine mit ihrer Familie. Für die haben wir jetzt 10 Jahre gebetet und jetzt sind sie gläubig geworden. Und 10 Jahre ist auch noch nicht einmal sehr lang, würde ich sagen. Die Mutter von Ellen Ames, viele von Ihnen kennen ihn ja, war ja auf einer Verbrecherlaufbahn praktisch gewesen. Die Mutter von Ellen Ames hat 30 Jahre für ihren Sohn gebetet und dann hat Gott eingegriffen und hat ihn fast, würde man sagen, eigenhändig zum Glauben geführt. Er hat ihm Engel geschickt und Heilige geschickt, die ihn dann bekehrt haben. Ganz wichtig, dass wir wirklich im Gebet das tragen und zwar in Massen. Ich würde sagen, wenn wirklich jeder, der jetzt diese Sendung sieht, von jetzt ab jeden Tag für einige Menschen, und zwar immer für die gleichen, jeden Tag betet, da passiert was. Ich sage von mir immer, ich bin ein Herbeigebeteter. Nämlich als meine spätere Frau gemerkt hat, dass ich langsam anfing, mich für den katholischen Weg zu interessieren, fing sie an, jeden Tag für mich zu beten. Und nach 2 Jahren bin ich dann tatsächlich zum Glauben gekommen. Eine zweite Sache, dass ich mich wirklich für die geistlichen Bewegungen öffne, gerade auch für die charismatische Erneuerung, für den Heiligen Geist, dass ich wirklich, das kann übrigens auch jeder jeden Tag tun, dass sie in ihr persönliches Gebet jeden Tag sagen, Herr, mein Leben soll ganz dir gehören. Ich will nicht mehr meinen Willen tun, sondern den deinen. Bitte erfülle mich jetzt mit deinem Heiligen Geist, dass ich immer wieder diese Bitte ausspreche, dass der Herr mich mit seinem Geist erfüllt. Und dann natürlich, dass ich Kontakt suche mit Gruppen, die diesen Weg gehen, damit auch ich lerne, mit den Geistesgaben umzugehen. Wie herrlich, ja, wir sehen das zum Beispiel im 14. Kapitel vom 1. Korintherbrief, wo Paulus sagt, wenn ein Ungläubiger zu euch kommt und ihr seid wirklich im Geist erfüllt, dann werdet ihr ihm offenbaren seine Sünden und seine Verkehrtheiten und er wird auf die Knie niederfallen und wird sagen, wahrhaftig, Gott ist unter euch, weil er es merkt, dass die Geistesgaben aufgedeckt haben, was bei ihm alles an verkehrten Dingen ist. Ich kenne so einen Vorgang zum Beispiel von der Resel von Konnersreuth, hat mir jemand selber erzählt, wie er bei ihr war und sie ihm seine Sünden aufgedeckt hat, worüber er entsetzt war, dass er plötzlich damit konfrontiert wird. Wie gesagt, oder es gibt bestimmt unter uns Leute, die der Herr in besonderer Weise, in außergewöhnlicher Weise die Heilungsgabe geben möchte. In einer normalen Weise haben wir sie alle, mehr oder weniger. Wir dürfen alle Kranken die Hände auflegen und für sie beten. Nur, dass bei manchen Menschen ist diese Gabe ganz besonders stark vertreten. Aber das muss ich lernen. Und ich muss auch lernen, mit solchen Gaben umzugehen. Wie gesagt, über Glaubensstunden habe ich schon gesprochen. Es wäre so herrlich, wenn viele von uns, wenigstens mal im privaten Kreis mit den eigenen Kindern, Enkelkindern, mit Nachbarskindern anfingen, in dieser Weise regelmäßige Glaubensstunden abzuhalten und sie im Glauben zu informieren, über die Heiligen zu sprechen, über die Evangelien. Und dann kann man ja auch mal dazu übergehen, das habe ich in der Glaubensstunde auch gemacht, ihnen einen Rosenkranz in die Hand drücken und ihnen helfen und zeigen, wie man so einen Rosenkranz betet. Es gäbe so viele Möglichkeiten. Schließlich ein letztes. Versuchen Sie doch, Priester anzusprechen. So viele unserer Priester wissen nichts mehr von diesen wunderbaren Erfahrungen, die jeder von uns machen kann. Sprechen Sie sie an. Besorgen Sie sich diese DVD in Karlsruhe von unserem Büro, Marienstraße 80. Besorgen Sie sich sie und zeigen Sie den Priestern, dass was dafür in der Welt für ein Aufbruch ist, dass Sie das mal mit eigenen Augen sehen und versuchen Sie sie auch dazu zu bringen und sagen, bitteschön, besuchen Sie solche Veranstaltungen, damit Sie mit dieser Bewegung in Berührung kommen und damit Deutschland wieder missioniert werden kann, dass es aufhört, ein Missionsland zu werden und wieder ein gläubiges Land wird. Soweit das, was ich Ihnen zu diesem Thema sagen wollte.